Nachtwach-Podcast von SRF 3 und Fernseh SRF 1.
Herzlich willkommen, das ist Nachtwach, 4 Minuten ab Mitternacht. Jetzt ist es ja so, man ist erfolgreich im Beruf, man ist erfolgreich im Sport oder in der Politik und dann plötzlich, vielleicht, wie es heiter um Himmel, ist dann damit Schluss. Wir erzählen heute, wie das ist, wenn das passiert, wenn man plötzlich vor einem Nichts steht, wenn einfach Schluss ist. Das ist Telefonnummer 0800 00 22 20. Es geht heute um das Thema, das abrupte oder das plötzliche Ende meiner Karriere. 0800 00 22 20. Ist das jetzt wegen einer Kündigung? Ist es wegen Mobbing? Ist es vielleicht, weil der eigene Betrieb plötzlich Konkurs gegangen ist? Oder weil das Feuer alles aufgefressen hat? Vielleicht das ganze Lebenswerk? Ihr erzählt mir das, was passiert ist, was der Grund war und wie ihr mit dem Bruch, was ja wahrscheinlich war, im Leben umgehend oder umgegangen sind. Dann nochmal die Nummer 0800 00 22 20. Cécile ist am Telefon, das ist Barbara. Sali Cécile.
Ja, Sali Baba. Da freut mich, dass ich da hier bin.
Ja, danke. Jetzt schauen wir, was wir da alles zusammen herausfinden können. Mich nimmt es Wunder, vielleicht jetzt einfach als erstes, ist eine schwierige Frage wahrscheinlich, weil es gerade alles beinhaltet. Was war bei dir der Grund, dass deine Karriere
zu Ende ging? Ich musste schmunzeln, was du da gesagt hast. Ich musste schmunzeln, das ist mein Geschäft oder mit Karriere, was auch immer. Aha. Gar nicht. Also ich habe folgende Geschichte. Ich bin seit 32 Jahren Primarlehrerin und mein Mann und ich sind gleich lang geheiratet und hatten kein Kind. Wir haben ein Haus gekauft in Frankreich, hatten ein Bauernhaus und sind dann auf Rennpferd gekommen, auf Galoppa. Mhm. Und das haben wir miteinander wirklich auch mehr oder weniger erfolgreich gemacht. Und leider habe immer ich ein bisschen die Umfälle kassiert. Der Mann weniger, er hat einfach auch immer bestimmt und rückblickend würde ich sagen, ich würde nie mehr zu fest auf den Mann hören, sondern auf das Innergefühl. Weil immer dann, wenn er die Richtige gehört ist.
Ist es nicht gut rausgekommen?
Nein, für mich über einen Unfall gegangen, ja. Gelandet im Spital, was auch immer. Und der letzte Unfall ist ein Trümmer und ein Spiralbruch an der rechten Hand. Und der Arzt hat gesagt, los, nochmal so einen Unfall, ich operiere dich nicht mehr. Entweder hörst du auf mit der Ross oder schaust, werde ich nächstens operiert. Ich musste sagen, die Wahl zwischen der Schule gehen oder eben Hobby, Rennpferd. Was soll ich machen? Also Schule geht, wo ich fürs Leben gern und Rennpferd sind ist wirklich mein Hobby gewesen. Und
dann müssen
jetzt entscheide ich mich für die Schule.
Du hast aber vorher schon 32 Jahre und hast nicht unterbrochen, oder?
Nein, das ist nebendran gegangen. Also, davon bewundere ich alle Kolleginnen und Kollegen, sagen, wie hast du das gemacht?
Aber wäre denn das irgendwie eine Option gewesen, dass du gesagt hast, wenn das jetzt gut gelaufen wäre, ohne Umfall mit dem Rennpferd, dass du umgestiegen wärst oder du und dein Mann umgestiegen wären voll auf das Rennpferd?
Ich hätte mich mega gefreut, ich muss sagen. Es wäre für mich super gewesen und hätte mich gefreut. Nur ist der Platz in der Schweiz recht beschränkt. Also, ich weiß nicht, wie viel du jetzt von der Rennszene in der Schweiz kennst. Nein.
Und ich lese manchmal in der Zeitung über die Galopprennen.
Ja, genau. Ja. Und ich habe ja alle Lizenzen in Frankreich. Aha. Trainer und Besitzerin und Reiterin. Und ja, und von dort her sind wir wirklich auch immer an den Wochenenden mit der Ross auch immer an Trainer gegangen. Ich habe einfach, lustig, ich habe es der Kollegin erzählt, ich habe es so herzlich gefunden, Frankreich, da ist nicht irgendwo ein Standesdünkel, sondern wenn du an die Rennen gehst, dann haben alle irgendwo eine gewisse Angst, um das zu machen, weil ja, weißt nie, wie es rauskommt. Stürzt es raus oder kommt der Parkour gut raus. Und lustigerweise, du hast auch in der Schweiz hast den Trainer, der dort steht, im Führing, den Besitzer, den Jockey und allenfalls den Besitzer. Und ich bin das immer in Unialperson gewesen.
Du bist
und
beides. Du bist also alles zusammen. Ja, aber komm, jetzt mal, ich will schnell von vorne anfangen. Wie kommst du dazu, oder du und dein Mann, sich für Rennpferde zu interessieren? Ich meine, das kann man ja, aber irgendwie muss man ja zu Rennpferden kommen. Und die sind ja extrem teuer.
Allerdings kann ich nur unterstützen. Stimmt. Also wir sind wirklich, darf ich sagen, wie die Jungfrau zum Kind sind wir zu dem Hobby gekommen. Wir haben vor 23 Jahren, im 1990, ein Bauernhaus gekauft in Burgund. Mhm. Haben das umbauen lassen. Und ich habe als Kind fürs Leben gerne geritten. Ich habe aber müssen, weil wir kein Sachgeld hatten, auf Unterschlatt radeln mit dem Velo von Langwiese. Und beim Herrn Brütsch in Unterschlatt, mittlerweile macht sein Sohn, vielleicht einen Gruß noch ihm, vielleicht schaut er
das. Wer weiß, ja.
Wer weiß, ja. Habe ich am Morgen um 6 Uhr angefangen mit Stall vergolden, Tross vergolden, alles machen, damit die Stunde hat ein Rössli nehmen. Und ich habe ja auf Juri geschaut und alles.
Das kenne ich auch, das. Gell? So hat es angefangen,
aber
oder?
Ich hatte eine Reitstunde und der hat mir einfach ein Ross gegeben, mit dem Ross habe ich das reiten. Und dann kommt, wie ich dem Vater gesagt, ich würde gerne ein Ross. Dann sagt er, hey, wir haben 5 Kinder, du kannst nicht einfach kommen mit dem Ross. Was machen die anderen 4? Ja, kannst Garage umbauen. Garage brauche ich fürs Auto, was soll's? Jetzt haben wir da berühmte Haus in Frankreich gepostet. Und glaubst du nicht, Barbara? Es hat einen mega grossen Stall unten dran.
Wir haben nicht gewusst, wie ich den Stall füllen soll. Genau. Also haben die gedacht, wir kaufen Tross.
Mein Mann ist Architekt, er gesagt, dann machen wir Gästezimmer.
Ja.
Und ich habe gesagt, nein, stopp. Ich will Ross.
Wie hat er reagiert?
Er hat gesagt, ich kann nicht reiten. Sag ich, du weißt, das ist kein Problem. Wir gehen zurück in die Schweiz und lernen reiten. Mhm. Und dort ist für ihn etwas ganz Tolles passiert, Barbara. Wir haben die erste Reitstunde gehabt. Wir haben es gerade rausgetan ins Feld, weil es gewiss ist, ich kann reiten. Wir dürfen von außen reiten. Und er und mein Schwager sind an die Longe genommen worden mit der Ross und sind umgeführt worden. Die erste Reitstunde war unspektakulär, aber die zweite, Barbara, da ist mir geblieben, wie eingeprägt, wie einbrennt. Mhm. Er hat wieder dürfen mit dem Schwager zusammen die Reitstunde machen und am Schluss hat die Leiterin gesagt, ich tue euch die Longe wegnehmen.
Also die Longe ist das, wo man sich hebt dran?
Nein, die Longe ist ein Seil, wo die Leiterin hat, damit das Ross Kontakt hat zu der Führerin.
Ah, weißt, ja.
Und sie sind ja eigentlich Anfänger gewesen, oder? Mhm. Und dann hat sie gemerkt, jetzt haben sie einigermaßen Grundbegriff drin, ich klicke es aus. Mhm. Dann hat der René probiert mit seinem Ross, wie sie es gesagt hat, einfach den Hallenmauern entlang reiten. Jetzt musst du Folgendes wissen. Sein Ross ist immer in die Mitte gegangen zu einem Typ hin. Mhm. Und mein Mann hat sich aufgeregt. Er hat doch wollen Witz in den Schenkel einsetzen. Und mit allem, was er gelernt hat, den Ross der Wand entlang führen. Dann sagt der Typ lachend in der Mitte, du musst dir keine Gedanken machen, du bist nicht unfähig. Aber ich habe immer einen Röbel im Sack, nimm zu Hause und kurz vor uns futtern. Da hat einfach gewusst, ich komme dort mein Futter rüber. Dort hat es Klick gemacht bei meinem Mann. Weißt du, wegen der Beziehung?
Ja, dort hat es irgendwie
ganz genau. Er hat gemerkt, hey, das ist kein Tennisracket, das ist kein
ja. Sondern ein lebendiges Wesen.
Ja, genau. Oder?
Jetzt aber musst du mir gleich sagen, man kann ja einfach normale Rössli nehmen. Nein, man muss ein Rennpferd haben. Wieso denn das?
Ich bin voll zurück, Jungfrau. Weißt du, wir sind wirklich zum Ross gekommen, wie die Jungfrau zum Kind.
Ja.
Wir haben nicht gewusst, was auf uns zukommt. Wir haben die Reitstunde nachher genommen, um ihnen zu zeigen, wie es geht mit dem Mann. Und dann läutet unsere Kollegin und sagt, hey, ich habe ihn Inserat gesehen, im Friburgischen wird der Rennpferd, also ein Vollblut verkauft. Und ich sagte, wow, Vollblut, das klingt mega gut. Du glaubst es nicht, Barbara, wir sind auf das Ecovillon runtergefahren, zu der Carole Charaya. Wir haben uns im Auto noch ganz bewusst danke und gesagt, nur schauen, nicht kaufen.
Und weißt, dann nachher, passiert? Ja, sicher. Da hat aber die DC-Karte gar nicht gelangt, oder irgendwie so. Darfst du jetzt sagen, ach, kannst du mir sagen?
Ja, teuer, was kostet das? Ja, das kann ich sagen, weil, das ist nicht mehr aktiv im Rennsport. Mhm. 8000 Franken. Für eine 5-jährige Stute.
Ja, das ist irgendwie, also, tragisch ist ja das auch noch irgendwo für die Tiere, oder? Wenn sie einfach nicht mehr dürfen. Vielleicht ist es ja auch. Hängen, vielleicht dann nicht.
Hast recht. Aber ja. Eben, irgendwie hätte es sein müssen. Irgendwie ist Schicksal einfach wichtig sein. Die ist der richtige Henker. Und ja. Der Röne hat gerade letztens gesagt, die hat uns gelernt reiten. Das war so eine ausgefuchste Nudel. Die hat uns gelernt reiten.
Also es war quasi das Lieblingstier von euch. Wie viel haben wir denn in der Zwischenzeit?
Wir haben mit Tieren zweimal gezüchtet. Wir hatten noch einmal 4, 5 miteinander gehabt. Und mittlerweile eben nicht mehr.
Ja. Eben nicht mehr. Also gut, jetzt muss ich noch etwas wissen. Du hast gesagt, du siehst das in Personalunion. Also du hast das gemanagt, du hast irgendwie selber geritten.
Jetzt muss ich rasch am Rennen mit meinem Mann Kränzli winden. Ich war zuständig für das Mentale, für Betreuung, Aber er hat alles gemacht, was Engagement war für Trennen, Futter ausrechnen und so weiter. Also bin ich ihm mega dankbar gewesen. Weil alles, was Zahlen sind und so, das ist nicht meins. Darum bin ich auch Lehrerin.
Aber eine Lehrerin muss ja können mit Zahlen umgehen, damit
schon,
das kann weitergehen.
Aber mir geht es um Mentale und Emotionale, oder? Klar kann ich rechnen wie ein Löli. Aber,
Du, darf ich dich schnell unterbrechen? Weil das nimmt mich noch Wunder, wie gross und wie schwer bist.
Da, wo ich geritten bin, war ich 48 Kilo und dann 68.
Man muss klein und leicht sein für, als Jockey. Sonst nachher geht das nicht mit.
Du musst 50 Kilo sein mit dem Sattel.
Also hast du müssen abnehmen für das?
Nein, ich war immer ein Haken. Aber lustig ist, kaum habe ich die Lizenz geschafft für den Jockey, habe ich müssen schauen, wann ich ist. Plötzlich hat alles angefangen. Anzeige auf den Wagen. Ja.
Jetzt hast du gesagt, das sind Rennpferd. Vielleicht die letzte Frage jetzt noch zu den Rennpferd. Wie viel Geld haben ihr eingespielt mit dem? Also haben ihr auch ab und zu gewonnen?
Also mit der Rossform waren es 38'000 Franken eingespielt.
Aber so viel haben die Ross natürlich auch gekostet, oder?
Ja, mehr als. Es ist ganz sicher kein Bonus, also kein Gewinngeschäft. Jetzt muss man wieder Transfer machen. Wir haben kein Kind gehabt, Barbara. Und das war unser Hobby. Und wir haben beide nebenan gearbeitet. Und sonst hätten wir das Hobby mit Tom und fünf ausgehend miteinander.
Jetzt geht es ja heute Nacht um Karriere und ums Karrierenende. Und das wäre eigentlich der Anfang von der Karriere. Aber der Unfall ist irgendwie von dir dazwischen gekommen. Und du hast quasi jetzt schweren Herzens sagen, nein, das kann es nicht sein.
Ja.
Jetzt bin ich halt wieder zwar gern Lehrerin. Hat dir das Mühe gemacht? Das müssen zuzugeben. Der Traum von der Rennstallbesitzerin, oder?
Ja. Ich sehe, was du willst fragen. Da darf ich ein Beispiel bringen, ein Bild. Und da wird sicher vielen Leuten gerade eigentlich sein. Wir tun auch mit den Kindern auch Sachen machen in der Kirche. Und dann ist es darum gegangen, wir sind, wo ich meinen Gips hatte, mit dem Trümmer und dem Spiralbruch, wir sind in der Kirche gewesen, mit den Kindern. Selbstverständlich machen die Lehrerinnen mit. Dann haben sie gesagt, wir haben zum Betten. Dann tust du die Hände zusammen, Barbara, kannst du gut, oder?
Ja.
Und dann haben sie gesagt, wir haben die Hände zum Empfangen. Und dann musst du die Hände aufmachen. Aber ich hatte Schiene drin und habe nicht empfangen mit der rechten Hand. Und da ist für mich Schlüsselerlebnis gewesen, stopp. Kinder, so herzig wie sie sind, wenn sie eine Lehrerin haben, die ein Krüppel ist. Barbara, musst du mir recht geben. Die hat keine Chance. Die wird irgendwann ausgelacht, ausgemacht, irgendwas, was auch immer. Und das war für mich irgendwo die Schlüsselsituation, um zu sagen, es war schön mit der Rose. Ich habe es geliebt und ich habe es genossen. Und Gott sei Dank habe ich wirklich jedes Event, jedes Rennen vollumfänglich wirklich erlebt und durchgestanden. Da konnte ich sagen, jetzt ist gut. Jetzt muss ich die Karriere, die ich ungern gemacht habe, weißt du, mit einem
Ja, klar.
Da habe ich gesagt, jetzt ist gut. Jetzt muss ich hören. Ich will einfach nicht als Krüppel vor einer Klasse stehen und dann müssen sagen, ich bin als Lehrerin nicht mehr vollumfänglich präsent.
Ja. Da machen wir jetzt gerade einen Schlusspunkt, weil ich finde es schön, wie das jetzt hingegangen ist, die Geschichte mit dir.
Danke vielmals.
Dir alles Gute, Cecil. Und gute Nacht.
Ja, wünsche ich dir auch. Und viel gute Gespräche.
Ja, ich hoffe es. Ciao, Cecil.
Ciao,
mach's
Mama.
Gut. Tschüss.
Danke, tschüss.
0800 00 22 20, das ist unsere Telefonnummer. Es geht ums abrupte Ende oder das plötzliche Ende oder vielleicht auch nur ums Ende, weil man es geahnt hat, dass es könnte zum Ende kommen von der Karriere. Sei das jetzt im Sport, sei das im Job, sei das in der Politik. Es gibt einen ganzen Haufen Beispiele. Zum Beispiel jemand könnte jetzt auch anrufen, der sagt, hey, ich habe mein ganzes Leben eingesetzt und habe mich engagiert, politisch, irgendwo in der Gemeinde, bin Gemeinderätin oder Gemeinderat dort gewesen und werde abgewählt oder bin abgewählt worden. Was ist das? Was hat das bedeutet? 0800 00 22 20. Und jetzt ist der Paddy am Telefon, das ist Barbara. Sali, Paddy.
Hi.
Ja, was ist es denn bei dir, dass es zu einem Karrierenende gekommen ist?
Ja, Karriereende. Das Ende der Karriere ist eigentlich noch nicht da, aber hat mich gerade angesprochen, als ich das gehört habe, irgendwie um die 7 Uhr im Radio.
Jawohl, und, im Vorgespräch, genau.
Ich bin mal chauffiert worden, irgendwann. Also ja, lang, über 20 Jahre bin ich in der Drogenszene reingehockt, habe Drogen konsumiert und gemacht und habe dann eine Möglichkeit gesucht, ja, wie komme ich irgendwie wieder ins Leben rein? Und dann irgendwann habe ich einen kennengelernt, der Schaffier war. Und dann habe ich gefunden, hey, wow, wie Leute mal irgendjemand den Mann gegangen, mal im Sommer in die Berge.
Ohne Drogen?
Ohne Drogen, ja.
Das ist ja eigentlich auch noch interessant, weil Karrierenende, also Drogenkarriere zu beenden, das ist ja positiv besetzt,
ja,
oder?
Ja, das war sehr positiv gewesen. Ja.
Wie hast, darf ich schnell noch dort drin hineingehen? Wie hast du denn das geschafft, dass du weggekommen bist von der Droge und von deiner Drogenkarriere?
Ich bin auf Russland und habe mich vom russischen Militär behandeln lassen.
Hä? Wie geht das?
Es gibt, das Schweizer Fernsehen hat einen Doc-Film gemacht über mich im 06.
Ah.
Und da bin ich zu einem russischen Doktor gekommen und die haben irgendwie im Afghanistan-Krieg, im Kalten Krieg, haben die auch viele Junkies gehabt, die dann heiko sind. Und da hat es irgendeinen Psychiater gegeben, der irgendeine verrückte Behandlung herausgefunden hat. Und ich habe das irgendwie mal mitbekommen und habe mich dort einklinken. Und auf einmal habe ich dann mit dem Doktor Kontakt gehabt und dann konnte ich auf Russland fliegen. Und
das ist aber hochinteressant. Was hat denn der Doktor mit dir gemacht?
Der hat mein Suchtzentrum abgelöst im Hirn. Mit einer Spritze, oder?
Ja. Und was ist dort passiert? Also wenn das abgelöst wird, was passiert dann?
Total die Emotionen weggenommen zu Drogen.
Das heisst, also wenn du hast keine Gelusch mehr gehabt?
Ja, total nicht mehr.
Also Emotionen heisst auch, wenn man es sieht, dann hat man nicht irgendwie...
Weißt du, so die Schmetterlinge im Bauch, wenn man sieht, hey, da liegen viele Drogen rum oder man ist auf einem Zug oder irgendetwas, der hat mir alles ausgelöscht, innerhalb von 3 Stunden mit 2 Spritzen. Und ich bin ziemlich, glaube ich, einer der ersten Schweizer gewesen, der dort runtergereist ist. Und
das hat da nicht gehabt?
Ja, bis jetzt, ja, absolut. Ja.
Hat sich die Sucht verlagert nebeneinander gestanden?
Manchmal ist es so gewesen, dass ich, wenn ich Probleme hatte oder so, weißt, aufhören mit Drogen ist keine Sache, aber können leben ohne Drogen, das ist schwierig. Mm-hmm. Und dann hat es jemanden gegeben, dass ich mir einfach nur sicher gesessen habe, weil ich nicht klarkomme mit allem, was läuft, oder? Mm-hmm. Und ich habe ja will eigentlich eine eigenständige Person sein und nicht irgendein Sozialamt-Typ, oder? Mm-hmm. Und so bin ich dann halt auf den Schaf gekommen.
Jetzt haben wir eine richtige Reise gemacht, eigentlich weg von der Drogenkarriere, bist auf die Alp gegangen. Und wie viele Schäfe hast du denn dort gehabt? Was hast du da müssen machen?
Im ersten Sommer hatte ich 1200 Schäfe gehabt. Ich habe nicht gewusst, wie war wo, oder? Ja, einfach irgendwie blind reingejuckt. Ja,
aber das hast du nicht alleine gemacht, 1200 Schäfe? Wie zählt man jetzt die Schafe, dass dann alle immer wieder mit dir mitziehen? Also man geht ja dann da von Alp zu Alp.
Wenn du ein schmales Brückchen hast oder etwas. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel einen Bach musst überqueren oder so ein schmales Brückchen hast, dann steht einer da rein und dann macht es nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und so weißt du ungefähr, wie viel das hast, oder? Und wenn dann zu viel fehlt, dann musst du viel laufen und in zwischen den Felsen schauen. Ja.
Eben, das macht man dann.
Ja,
aber hast du auch Schafe verloren dann? Also bei 1200, oder? Ist das immer schwierig?
Bei 1200 habe ich 10 Verluste gehabt.
Wo einfach dann irgendwie, also bist du gesucht, aber hast du es nicht mehr gefunden?
Nein, ich bin gesucht oder ich habe es tot gefunden oder Steinschlag oder einen Nadel oder irgendetwas halt.
Wie behilflich ist einem der Hund eigentlich da dabei, wo man
da ist? Da ist das Größte vom Größten, was es gibt. Ja. Der Hund ist da absolut wichtig.
Der treibt die zusammen, gell, die Schafe? Oder hebt sie zusammen?
Ich habe im ersten Sommer, ich bin mit diesen 1200 Schäfen, ich habe brüllt wie die Sau, weil ich habe ein Säckchen und springen und tun machen, weil ich das Mädchen nicht kennt, oder? Ich habe einfach mal probiert, weil es um mein Leben gegangen ist. Oder?
Ja, ja.
Und dann hatte ich ganz schlechte Hunde gehabt. Und schlechte Hunde bedeutet, dass du so viel laufst und so viel springst und tust und machst. Mhm. Und dann wird es recht emotional, weil wenn man muss 1000 Höhenmeter machen am Tag oder so und man mag nicht mehr laufen. Und dann ist man noch 20 Jahre auf der Gas gewesen und der Körper muss noch wieder in Gang kommen oder so. Das war recht ein brutal emotionaler Moment gewesen.
Und dann,
bin ich heim und habe einen Hund gekauft. Ein kleines Hündchen. Mhm. Und dann habe ich ganz viele schlaue Leute beobachtet, die Hunde trainiert haben und jetzt trainiere ich selber Hunde trainieren.
Ah, du machst also ganz verschiedene. Aber bleiben wir jetzt bei der Schafe, weil wegen dem hast du ja wahrscheinlich auch nicht wegen der Drogenkarriere Ende, da sind wir einfach drauf gekommen. Aber du hast eigentlich wegen der Schafe angerufen, also da gibt es jetzt irgendetwas, nochmal einen Bruch in deinem Leben mit der Schafe.
Es fängt an brechen, weil es ist ja nicht ein Job, wo man sehr viel Geld verdient. Mhm. Oder? Und ich bin ich seit 6 Jahren, das ist jetzt ein 7. Jahr, wo ich gegangen bin. Mhm. Und ich habe jedes Jahr vom letzten Jahr Geld dazu nehmen, dass ich durchkomme. Oder? Und das ist bis jetzt immer aufgegangen. Und jetzt kommt langsam die Nullrechnung. Mhm. Weil jetzt habe ich dann irgendwann noch 30 Franken im Portemonnaie. In einem Monat geht es los auf die Alpen, dann brauche ich wieder 2'000 Franken, dass ich überhaupt mit dem Helikopter Essen rauffliegen kann und, oder?
Also das wird dem nicht gestellt, das Essen?
Nein, das tue ich selber.
Das tust du selber organisieren?
Organisieren. Mhm. Und jetzt merke ich einfach langsam, wie sich der Rattenschwanz nachgenommen hat. Und jetzt bin ich in dem Jahr, wo ich merke, jetzt komme ich nicht mehr durch. Mhm. Und mir ist einfach wichtig, dass ich mit dem, was ich mache, dass ich leben mit dem. Ja. Dass ich von jemandem etwas schuldig bin und.
Wie verdienst du das Geld sonst? Also du hast gesagt, ich habe jetzt 30, du hast in dem Fall irgendein Polster gehabt, oder?
Jawohl, ja.
Und du sagst, jetzt habe ich noch 30 Franken im Portemonnaie. Da ist dann sonst nie etwas reingekommen in der anderen Zeit, wo nicht auf der Alp warst?
Jetzt ist einfach so ein bisschen zwischen deinen Sachen reingekommen. Jetzt haben wir gerade ein Unwetter gehabt, wo der Schnee gekommen ist und Bäume umgekehrt sind und so. Dann kann ich wieder Geld verdienen. Ein bisschen.
Ja.
Und sonst ist einfach der karge Lohn vom Schafhirt.
Mhm. Und mit dem überwinterst du dann auf einen Ort auch?
Ja, ich habe einen Bauwagen gebaut. Ich habe einen ganz alten Bauwagen gekauft und habe mir mein Haus gebaut auf Rädli und jetzt Alkanietti bei einem Bauer hinter der Schür. Und bin allein in den Bergen irgendwie. Und, und dann ist es ja recht emotional geworden, als ich gemerkt habe, jetzt
das Gefühl nimmt mich jetzt wunder. Also du hast so mit einer Begeisterung jetzt von diesen Schafen erzählt, oder? Mm. Oder weil es dir auch das Herz schier gebrochen hat.
Yeah.
Und jetzt einfach zu merken, es geht nicht. Was heisst das für dich jetzt? Also ist da wie ein Lebens... Nein, nicht nur ein Lebens. Es ist ein Lebensexistent, aber die Existenz meine ich jetzt nicht nur materiell, die irgendwo wegfällt.
Yeah.
Was ist es genau?
Es ist verrückt. Einerseits, ich habe 3 Hunde, ich habe 3 ganz, ganz gute Hunde. Die habe ich ganz selber gemacht und die sind so geil auf Schafe und die wollen so gerne in die Berge. wo ich immer wieder denke, hey, ich muss wegen meiner Hunde, ich muss. Die werden ja 10, 11, 12, bis fertig ist mit Schaffen, oder?
Mhm.
Und ich habe immer fest dran gehalten an dem. Und jetzt merke ich einfach, dass ich da hocke und mich irgendwo in eine Situation manövriert habe, wo ich mega muss kämpfen. Mhm.
Und wo du nicht ein- und ausweist im Moment?
Jetzt
was sollst du machen?
Nein, jetzt brauche ich Arbeit. Jetzt muss von irgendwo etwas herkommen. Ich gehe bei den Bauern. Musst du dir vorstellen, ich wohne hinter einer Schür. Und die Schür gehört einem Bauer und ich kann dem helfen, weil ich da ein bisschen Strom habe und ein bisschen Wasser aus dem Brunnen und. Und eine Stunde lang bin ich ihm am helfen, weil ich einfach gerne mit ihm arbeite. Aber es kommt nicht je, oder?
Mhm.
Und manchmal hockst du dann so abends im Bett hin und denkst, hey, Scheiße, Mann, ich bin so müde, aber mir geht die Kohle aus.
Mhm.
Weißt?
Mhm.
Und ich habe einfach irgendwie, ich habe früher schon ein Hardcore-Leben geführt, als ich im Landspitz rumgehängt bin. Und es ist heute noch ein Hardcore-Leben und ich will nicht jummern. Es ist ein sehr spezielles Leben,
das ich führe. Ja, klar, das hast du zum Teil auch selber gesucht und selber so wollen, oder?
Ja, sicher, auf jeden Fall. Aber jetzt merke ich, dass es bricht.
Es macht nicht
mehr. Irgendwo hat es einen Riss gegeben, wo ich nicht mehr Freude habe. Jetzt wird es Frühling und in einem Monat gehen wir in die Berge oder so, weißt du?
Das ist das erste Mal nicht mehr da. Es geht auch einerseits eben auch um, dass der Lohn so schlecht ist und dass die Rechnung nicht du. Darf ich fragen, wie viel das denn verdienst?
Ich habe 140 Franken am Tag.
Mhm.
Und bin aber so viele Stunden unterwegs, dass es da ganz und ganz einen kleinen Lohn gibt. Aber eigentlich ist es vom Schafhirten her ein guter Lohn.
Und also müsstest du schauen, dass du nicht etwas anderes reinbringen
könntest? Ja, im Winter müsste ich wieder arbeiten.
Ja. Aber und in der Zwischensaison auch, oder?
Ja, aber das Problem ist eben, wenn du dann 3 Hunde hast, dann musst du die Hunde auch unterhalten. Und ich müsste irgendwo einspielen. wäre, dass ich irgendwo arbeiten könnte, wenn ich es winterweit machen oder dass im Winter auch noch anfangen schäfeln, oder?
Ja.
Aber man wird so einsam. Weißt, wenn du 120 Tage allein in den Bergen bist, wirst du wirklich ganz ein eigener Mensch.
Mhm.
Wo im normalen Leben fast nicht mehr
könnte existieren. Hm?
Genau, ja, weil es einfach stimmt nicht mehr.
Ja.
Und jetzt bin ich genau in dieser Situation. Und da hat mich gerade berührt, wo ihr mir gesagt habt, es geht um da. Und dann, ja.
Jetzt ist ja einfach gut, du hast jetzt da ein bisschen erzählen und so. Das ist ja manchmal auch noch gut. Ich sage es aber, gell, dass man irgendwie Sachen kann von der Seele reden kann. Ich kann einfach noch. Ja, genau, ich kann aber noch. Ja, weil du das jetzt gerade ansprichst, ich habe einfach auch noch einen Vorschlag. Also, wenn du wettest, könntest du hinter den Kulissen noch mit unserer Beratung reden.
Das wäre auch
cool. Also gut, dann machen wir das so. Paddy, du hängst jetzt dann auf und die Redaktion läutet dir zurück. Und ich wünsche dir ganz viel Glück.
Ja, voll. Ich auch, ja.
Merci vielmals. Ja, ciao, Paddy. Tschüss, ciao. Und wenn ihr wettet, zum Beispiel miteinander diskutieren, wer weiß, vielleicht läuft etwas auf unserer Facebook-Seite, könnt ihr doch mal schauen, facebook.com/srfnachtwach aneinander geschrieben. Oder dann ruft uns an, da ist nochmal die Telefonnummer 0800 002 2020. Es geht um das Ende, das plötzliche Ende von einer Karriere. Und manchmal ist es eben auch selbstgewählt. Also ich würde auch gerne heute Abend noch jemanden hören, der selbstgewählt sagt, ich habe die Nase voll von meiner Karriere, ich mache jetzt ganz etwas anderes, ich habe alles an den Nagel gehängt, ich will mich vielleicht mehr um das oder jenes oder um die Familie kümmern. 0800 00 22 20. Isabel, das ist Barbara.
Hallo Barbara.
Hallo Isabel.
Hallo.
Was hast du beruflich oder so gemacht? Fangen wir mal so an.
Also ich habe aus Erstausbildung habe ich Krankenschwester gelernt und habe in einer zweijährigen Weiterbildung noch mich weitergebildet als Intensivschwester.
Ja.
Es war ein Beruf, der mir ganz viel Spass gemacht hat. Also ich bin dort aufgegangen. Das war mein Leben.
Das ist ja noch ein harter Job, oder? Intensivschwester. Ja. Also da bist du also ständig gefordert. Und, oder? Da geht es ja um Patienten, wo es nicht gut geht.
Ja.
Das hast du gut vertraut.
Ja, mal, das ist gut gegangen.
Ja. Und was ist dann passiert?
Ja, ich habe dann eben die Weiterbildung gemacht. Ich hatte dann eine weitere Stelle in Aussicht. Es ist in dieser Zeit ist gerade die Herzchirurgie in Luzern aufgegangen, die neue. Und ich hatte dort eine ganz gute Stelle gehabt als Verantwortliche für die Schülerbetreuung, wo ich auch mein ganzes Herzblut drin hatte. Und es war dann so, dass ich einen Mann kennengelernt habe in dieser Zeit. Und ich bin, nach 3 Monaten bin ich schwanger geworden. Und dann ist das ganze Kartenhaus zusammengehört für mich.
Also das Kartenhaus vom Beruf vor allem?
Oder ja, sonst? Und vor allem die neue Stelle, die ich in Aussicht hatte, wo ich mich so irrsinnig darauf gefreut habe. Weil irgendwie habe ich in mir gemerkt, jetzt stehst du an einem Punkt, wo du dich musst entscheiden musst.
Also entweder für den Beruf oder für das Kind. Aber beides wäre wie im Moment dann nicht gegangen.
Ich habe lang gekämpft für das in der ersten Zeit. Aber das habe ich nicht auf die Reihe gebrungen. Es war ja so, dass ich sehr stark unter Druck gestanden bin von meinem Mann. Also ich habe an ich in St. Gallen gewohnt, also wo ich schwanger war und die Ausbildung gemacht habe. Und er hat in Solothurn gewohnt und er hat mich dann schon gleich unter Druck gesetzt, eben, dass ich zu ihm kommen wohne und dass ich mich für das Kind entscheide, für die Familie, dass ich zu ihm komme. Ja.
Und, wieso hast du denn das mitgemacht? Also wieso hast du dich unter Druck gesetzt? Oder weil du es jetzt zweimal gesagt hast, hast du mich unter Druck gesetzt?
Das ist mir heute noch nicht ganz klar. Warum das so passiert ist. Der Mann war nicht der Einzige, der mich unter Druck gesetzt hat. Es waren vor allem auch meine Eltern. Also, Meine Eltern waren sehr katholisch gewesen, und wo die vernommen haben, dass ich da schwanger bin und nicht heiraten und so, ist natürlich das ein Riesenproblem gewesen in der Familie. Und mein Vater hat gesagt, dass da gäbe es gar nichts anderes, ich müsse heiraten und ich müsse mich in dem Kind widmen. Also ich bin da 26 gewesen, 27.
Und in welchen Jahren hat sich das abgespielt? Also 1900 oder 2000? 1995. Also ja. Das ist echt eine gute Zeit gewesen. Also da hat man als Frau irgendwie, oder?
Ja. Ja, ich habe also, auch eine ganz gute Freundin gehabt, die mich in dieser Zeit unterstützt hat und gesagt hat, ja, weißt du, kannst doch das Kind auf die Welt bringen und dann kannst doch du gleich arbeiten. Es gibt ja mit den Kinderkrippen oder ich hatte auch meine Eltern in der Nähe gehabt, in Luzern, die zum Kind geschaut hätten und so. Und, aber dass mein Mann hat das nicht wollen und ich habe mich irgendwie so von dem Mann überreden. Also, weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, ich bin jetzt so abhängig von dem Mann. Ich kann jetzt da quasi nicht widersprechen oder etwas anderes machen, aus Angst, also er würde mich dann fallen.
Jetzt, was hat das bei dir gemacht, also wenn du dich musst entscheiden, also entweder Karriere oder Beruf, sagen wir jetzt, also ja, der Beruf oder eben das Kind. Ich meine, die Aussicht auf so einen tollen Job einfach fallen zu lassen. Magst du dich erinnern oder kannst du noch mal zurückgehen in das Gefühl von damals, das einfach loszulassen?
Also es war für mich eine grosse Enttäuschung, eine grosse Traurigkeit gewesen. Obwohl, dass ich mich eigentlich auf das Kind gefreut habe, aber es war eine grosse Enttäuschung gewesen. Mhm. Ich war sehr traurig gewesen, ja. Und ich habe mich auch sehr alleine gelassen gefühlt. Ausser jetzt von meiner gute Freundin, die ich immer noch habe. Aber sie hat mir nicht können helfen. Ich musste ja selber den Weg gehen und die Entscheidung treffen. Das war eine sehr schwierige Zeit. Und es ist so, dass ich mich inzwischen von dem Mann getrennt habe, also von 5 Jahren. Ich arbeite jetzt auf einer Spitex als Krankenschwester.
Also du bist gleich, also wenn du gesagt hast, 1995 war das und jetzt vor 5 Jahren, also du bist gleich etwa 17, 18 Jahre mit dem Mann zusammen gewesen?
Ja, ja, oder? Ich war auch für die Familie da gewesen, habe noch ein zweites Kind gehabt und ich war eigentlich ja, all die Jahre für die Familie da gewesen, ja.
Ist das ein Gefühl von irgendwo eingesperrt sein? Also weißt, ich kann mir es wie für mich ja nicht vorstellen, wie ich ein ganz anderes Leben geführt habe, aber wie für mich nicht vorstellen, dass man sich dann nur fürs Kind jetzt anfühlt. Ich will jetzt überhaupt nicht Mütter damit irgendwo in den Necken tun. Aber ich finde irgendwo so, es muss ja möglich sein, nach einer gewissen Zeit irgendwo wieder einzusteigen, vielleicht ganz langsam in einem Beruf oder darüber zu reden, dass der Mann sich auch daran beteiligen würde.
Ah, das ist bei uns gar nie. Also, mein Mann war gar nicht offen gewesen.
Für das?
Für den, nein, gar nicht. Er war sehr konservativ gewesen.
Und das isoliert sein, also so einfach so das Gefühl haben, jetzt bin ich einfach Mutter und ich bin Familienfrau, ist das dann irgendwann so ein gutes Gefühl gewesen oder hast du immer noch so den Gedanken gehabt, wenn ich nur zurück in die Berufswelt könnte gehen, das, was mir damals auch Spass gemacht hat.
Ja, das ist eben immer. Das habe ich all die Jahre, habe ich das nie können ablegen. Das ist immer wieder gekommen. Einfach könnte ich würde so gerne. Das ist immer da gewesen. Und jetzt ist es brandaktuell, weil meine Kinder sind jetzt schon grösser. Der ältere Bub ist schon in der Ausbildung. Er ist eigentlich nicht mehr viel daheim. Der zweite Sohn kommt jetzt nächstes Jahr zur Schule aus und fährt die Lehre an. Und jetzt tut sich wie eine neue Perspektive auf für mich. Und jetzt ist das natürlich, das alles ist völlig wieder unten raufgekommen. Und ich bin schon dran, mich zu informieren, zu schauen, ob ich da irgendwo wieder neu reinrutschen kann.
Also gibt es ganz konkret irgendetwas? Oder schaust du Zeitungen an, die Stellenangebote? Oder wie sieht es aus?
Ja, ich bin ganz intensiv am Schauen, auch im Internet, in den regionalen Spitälern, was für Stellen ausgeschrieben sind, wie sind die ausgeschrieben. Und ich habe schon gesehen, dass Wiedereinsteigerinnen gesucht sind. Jetzt ist einfach, das Problem ist eher noch ein bisschen bei mir, also ob ich das Selbstbewusstsein habe, einfach das noch einmal anzupacken. Ja, ob ich das noch einmal schaffe. Ich habe zwar, irgendwie habe ich schon das Gefühl, mal. Ich bin jetzt noch in einem Alter, ja, 44, ich fühle mich schon noch fit. Super. Und ich habe das Gefühl, ich sei auch noch lernfähig, also ich kann da schon noch etwas anpacken.
Jetzt bist du ja ein paar Jahre weg gewesen, oder? Also vom Beruf. Ist ja. das ein Hindernis heutzutage? Oder ist in dem Beruf, wo du bist, eben als Pflege, wie sagt man das jetzt richtig, heutzutage? Pflegefachfrau, ist das irgendwie ist das ein Hindernis, wenn man mehrere Jahre weg ist oder eben 15 Jahre oder 17 Jahre weg ist vom Beruf?
Also ich kann mir vorstellen, dass schon vom Fachlichen her oder auch von der Technik her und so, da gibt es sicher viele Neuerungen, ja. sicher viele Neuerungen gegeben in diesen Jahren. Mhm. Das denke ich schon. Mhm. Aber jetzt so auf menschlicher Ebene habe ich sehr viel Kompetenzen mir können aneignen mhm. als Familienfrau, wo ich also sehr gut im Beruf, also wo mir im Beruf sehr gut gut kommen da wieder.
Genau.
Und ich denke, das Fachliche, das kann man auch mit Kursen, ja. mit Schulen, das kann man nachholen. Das kann man sich wieder aneignen.
Ich finde, das tönt super, oder? Also dass irgendwie, dass es jetzt die Tür für dich wieder aufgeht oder wahrscheinlich aufgeht und ich hoffe, dass du da beim Lesen von all diesen Anzeigen oder im Internet oder wie man das macht oder du Freundinnen irgendetwas findest.
Mhm.
Oder?
Mal.
Also du, dann nachher geht. Manchmal ist ja schon das Karrierenende nicht einfach nur ein Karrierenende, vielleicht auch ein Knick, ein Bruch im Leben, aber es geht meistens nachher irgendwo auf eine Art und Weise weiter.
Ja, gell? Das stelle ich mir auch so vor, ja.
Also viel Glück.
Ja, danke vielmals.
Und eine gute Nacht.
Ja, wünsche ich dir auch, Barbara. Danke.
Ciao, Isabel. Tschüss. So. Machen gerade weiter mit der Erika. Das ist Barbara. Salut, Erika.
Salut, Barbara. Du bist Erika aus Basel.
Erika, was hast du für einen Beruf gehabt?
Ich habe verschiedene Briefe gehabt. Und mir geht es um das, ich war Expertensekretärin gewesen, fast 10 Jahre, also kurz vor dem Jubiläum, hat man mich freigestellt.
Von einem Tag auf den anderen?
Von einem Tag auf den anderen.
Das musst du jetzt aber erzählen, was da passiert ist. Also, wie das dann auch überhaupt abgelaufen ist. Du bist aufgestanden an dem Morgen. Dir nichts, mir nichts ins Büro gegangen.
Also ich muss dazu sagen, wir haben im Büro keine gute Situation gehabt. Zwei halbtags angestellte Kolleginnen gehabt und immer noch ein Lehrling oder eine Lehrtochter. Ich habe meistens für die Lehrtochter und den Lehrling noch geschaut, also auch, dass das gescheit ausgebildet wird. Mhm. Und sie haben einfach sehr wenig gemacht und ich fast das meiste. Und, ich habe das einfach auch gespürt, dass es läuft etwas. Mhm. Es läuft einfach etwas im Hintergrund, wo ich nicht da... Ich habe es nicht können greifen, auch noch.
Mhm. Also atmosphärisch, hast du es
mitbekommen? Atmosphärisch, ja. Es ist ja so, wenn ich raus bin und wieder reingekommen bin, ist das Gespräch abrupt bei ihnen beendet gewesen und. Mhm. Und dann ist der Tag, ich glaube, es war 91, wo ich Leute mit mir, der Personalchef, ich soll schnell raufkommen. Und ich bin raufgekommen, dann ist mein Abteilchef ist auch da drin gestanden.
Du hast schon gewusst, irgendwie,
Ja, und dann hat er gesagt, ich soll absitzen und er muss mir jetzt eröffnen, dass sie mir künden würden und mich ab sofort wieder freistellen.
Wie hast du reagiert im ersten Moment auf das? Nur schon, ich meine, man muss das dann erfassen, also da oben, bin, oder?
Ja, ich habe bei mir ist so ein Haufen ablaufen in meinem Kopf. Mhm. Ich habe schon so viele Situationen erlebt, vorher schon. Und ich habe eine grosse Gabe, da bin ich im lieben Gott dankbar, dass ich in einer schlimmeren Situation ist, je ruhiger werde ich. Mhm. Also da können alle verrückt spielen, ich bleibe noch ruhig. Und ich habe mir das angehört und habe dann gefragt, was der Grund ist, wieso dass ich jetzt eine Kündigung kriege. Und da hätte mir keine Antwort darauf geben können. Das ist schon komisch, oder? Mhm. Ja.
Also die haben nur gesagt, eben, wir könnten dir und freigestellt
sofort? Ich würde freigestellt, ich könnte jetzt gerade heim. Und dann ist mein Chef, der Abteilchef, der ist immer so nervös rumgelaufen. Und dann habe ich noch zu jeder Tag gesagt, sie können sie nicht einmal nehmen absetzen, sie machen mich ganz nervös. Ja. Mhm. Also, es hat noch so eine Situationskomik gehabt. Ja, dann haben sie gesagt, man könnte meinen, sie werden jetzt freigestellt, ich bin sie und ich muss sie mitschlagen.
Die haben doch Angst gehabt, dir jetzt müssen das mitteilen und dir, dass du wahrscheinlich Fragen stellst und so. Wie ist denn das eigentlich? Das hast du sicher auch nachgelesen nachher.
Natürlich.
Kündigungsgrund. Das
keine.
Kann man das anfechten oder
ja,
nicht?
Ja, ich bin eben da weggegangen, darum liegt ja an.
Okay.
Weil ich auch schon vielen weiterhelfen konnte, die auch in einer Situation sind, wo sie Mobbing erleben, was man überhaupt machen kann.
Mhm.
Also ich bin dann auf, sofort auf das, wie heisst die jetzt, beim Arbeitsamt gibt es so eine Stelle,
so eine Schlichtungsstelle? Eine
Schlichtungsstelle, ja. Bin ich an, ich habe so viele Socken gestrickt, man muss so lange immer warten, bis man ankommt. Ja, und ich habe das schrittweise gemacht. Also ich habe Zeugnis habe ich müssen eingeladen. Das war eigentlich zu handig, weil es hat nicht dementsprochen, was ich wirklich gemacht habe dort in 2 Jahren. Weil es ist eigentlich komisch, dass nach 10 Jahren ist ja zufrieden mit jemandem.
Also haben vorher immer wieder Gespräche stattgefunden,
ja,
wo es drin geheißen hat,
was
drin also die berühmten
Mitarbeitergespräche,
genau, wo es dann drin heisst,
ja.
Genau, wie gut oder wie schlecht das man ist und Ziel
genau.
Formuliert werden.
Ja, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall haben dann die mich so gefragt, wie lange es sich braucht, bis ich mich schrittlich geräumt habe. Barbara, die Frage, die ist so irgendwie eigenartig. Ich habe dann einfach gesagt, das ist eigentlich Premiere für mich. Ich weiß es nicht, ich kann es Ihnen nachher sagen, wenn ich es dann gemacht habe.
Also es ist auch entwürdigend, oder?
Ja,
also
es ist sehr entwürdigend.
Weißt du, ich will nochmal dort in Gefühle hineingehen von dir. Also wenn du, es ist zwar in Anfangs 90er Jahre gewesen, aber trotzdem, was hat es denn bedeutet letztendlich? Man muss eben den Satz mal realisieren,
ja.
Umsetzen, was das heisst.
Ja.
Man kündigt also, ihn und du musst grad sofort gehen.
Ich bin in einem Schockzustand gewesen. Die Experten sind dann zu mir ins Büro gekommen, sind dann natürlich alle, haben das gewusst, also das ist, auch die sind informiert worden und sie haben dann sofort gesagt, du Erika, lass die Sachen durch, wir bringen dir das ein, die sind immer zu mir gestanden.
Mhm.
Also das heisst ja schon genug. Und,
ja.
Also ich will jetzt nicht die ganze, also es ist ein riesen Arbeit für mich und ich bin froh, dass ich beschäftigt war, weil ich habe die ganzen Sachen zusammengetragen. Ich habe dann auch schlussendlich einen Anwalt gefunden. Wir sind dann hier vor das Gericht. Das zweite Mal, das erste Mal war das Zeugnis. Da kann man nur empfehlen, wenn man Zeugnis anfechten will, einfach einen Entwurf zu machen, der dem entspricht, was man eigentlich gemacht hat dort.
Jawohl.
Dass man das beibringt.
Jawohl.
Und auch immer alles eingeschrieben. Also, ja.
Ja.
Und die erste Gerichtsverhandlung vom Schiedsgericht Basel, haben wir verloren. Der Anwalt, der hat den Wutanfall gekriegt, der ist davor geschossen. Es war ein Drama. Und er hat dann mir den Stuhl gelassen, schon wieder zurückgekommen und hat gesagt, Frau Schakel, wir machen weiter, ich melde mich am Montag. Und das ist weitergegangen, Barbara, bis ins Bundesgericht. Und
am Schluss?
Ich habe fast nicht mögen, hat gesagt, ich begreife sie, ich mache weiter, ich habe ja ihre Unterlage, ich reiche das hier ins Bundesgericht. Und du glaubst es nicht, ich habe gewonnen.
Super.
Und super. Das ist für mich,
genau.
Das Ganze ist eine Verarbeitung gewesen und dann habe ich wieder irgendwie können, weißt, der Belastung ist weg. Ich habe vor allem mit der grossen Arbeit, die ich gehabt habe, das Ganze zusammentragen und immer campen und campen. Und dann am Schluss aber noch recht bekommen. Das ist gut gewesen. Und ich habe nachher dann in einer Stellenvermittlung geschafft, in der technischen Branche. Und ich habe einfach als Personalvermittlerin und habe dann vielen, die Schwierigkeiten gehabt haben, das kommt dann aus dem Gespräch so raus, habe ich einfach einen Tipp geben, gehen Sie dort an, machen Sie das und. Also, das war eigentlich noch gut gewesen.
Das ist eigentlich eine wahnsinnige Geschichte, die du da erzählt hast.
Ja, sicher.
Oder also so nach 10 Jahren, ohne Grund, ja, ganz fristlos, aber dann den Kampf zu gewinnen. Also du hast ja gesagt, eben, das ist für dich, eben, das ist irgendwie, ich weiss auch nicht, was das ist, ein Geschenk, oder? Es hätte ja auch anders rauskommen. Aber was mich noch wundern nimmt, du hast ja so viel zu tun gehabt in dieser ganzen Zeit.
Ja.
Dass du wie dann gar nicht mehr so, nehme ich jetzt mal an, in dieser Zeit, wie gar nicht irgendwo das Loch gross gewesen ist für dich, wo du reingefallen bist.
Nein, Gott sei Dank bin ich nicht in Depressionen gefallen. Oder,
ja, eben.
Oder ich habe einfach geschafft, ich habe Bewerbungen geschickt.
Und eben gekämpft, oder? Und gekämpft
und gemacht. Und du, ich weiss gar nicht, wo ich die Kraft hergenommen habe. Also ich bin so dankbar, dass ich es kann überhaupt.
Also, und wenn du das jetzt... 2013, was ist heute, der 24.
Ich glaube, April? Ja, genau, ja.
Was ist denn, wenn du das erzählst? Was passiert mit dir dann noch?
Ich denke so darüber, es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass ich das so erlebt habe. Mhm. Also, und einfach die Dankbarkeit, dass dann doch Gerechtigkeit gekommen ist.
Ich danke dir für das Gespräch,
dass
du angerufen hast.
Und ich danke dir fürs Zuhören.
Ja, bitte, gern geschehen.
Und wenn es jemandem auch weiterhilft, oder? Weil Mobbing ist immer eine ganz schwierige
Geschichte. Man soll sich wehren.
Und das soll man sich, es gibt so genug Stellen, wo man sich anwenden kann und einfach nicht schlucken.
Das wunderbar. Ist, ja. Ich glaube, das haben jetzt ganzen Haufen gehört. Und, danke dir.
Das war eigentlich auch der Grund gewesen.
Wunderbar. Ja. Danke vielmals.
Eine gute Nacht.
Ja, danke auch.
Ciao, Barbara.
Ciao, Erika. Nein, tschüss. Luki, da ist Barbara. Luki, hörst du mich?
Ja, hallo, Sally. Barbara.
Was war bei dir der Grund für das Ende der Karriere?
Der Grund war, dass ich etwa 7 Jahre lang versucht habe, ein Auto zu bauen. Und zum Schluss hat es nicht funktioniert, aus finanziellen Gründen. Sprich, ich habe meinen Trauminvestor nicht gefunden.
Ja, das finde ich super, ein Auto zu bauen. Wie hätte das ausgesehen?
Das war ein Projekt gewesen. Das kann man heute erzählen. Es wäre 2 Plätze die Ländersportwagen geworden.
Aha. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Da muss man ja zuerst mal drauf kommen, dass wir jetzt Erfinder werden.
Ja, gut, okay, das war ein Jugendtraum im Prinzip. Also, ja, mit 12 habe ich schon gewusst, was ich mal werden.
Was denn?
Automobildesigner. Aha. Und das hat dann nachher aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Einerseits Schulen, die ein bisschen teuer waren und andere Punkte, wo der privat noch irgendwie etwas reingekommen ist. Und nachher bin ich Gastronomie gelandet und habe ich nachher dort drauf gearbeitet und irgendwie ging wieder ein bisschen gespürt, ich renne ein die falsche Richtung.
Also Auto ist viel mehr meine Richtung oder so?
Ja,
oder
ja,
mehr. Also, nein, komm, wir reden zuerst über das Auto. Das Auto war dann für dich schon als Kind etwas Wichtiges gewesen?
Ja, also angeblich war das so das Erste, was ich können sagen von Papa und Mama. Habe ich schon Auto können sagen irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Mama sich ja nicht mehr so richtig
dafür. Ja, genau.
Aber also die Leidenschaft fürs Auto ist schon gängig.
Also du hast dort in der Gastronomie gemerkt, ist nicht eigentlich das, was ich wollte.
Also ich habe mich nicht unwohl gefühlt, aber immer so alle 3 Monate oder so habe ich so ein bisschen gemerkt, es ist eigentlich doch nicht genau die Richtung, die ich machen will. Kommt dann wieder irgendwo durch das Rationelle, wo du dann sagst, nein, jetzt bleibst und jetzt machst du halt das. Und Gut, okay. Dann habe ich das so durchgezogen. Und irgendwann mal habe ich wieder in einem Restaurant geschafft. Dann war ich eine der, die Modedesign studiert hat.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, so, Gott, verdammt, ja, jetzt gut, jetzt probiere ich das gleich. Und ich weiss von einer Schule, die es da in Frankreich gibt. Und das ist eine Designschule und das ist eine Privatschule. Und ja, die hat zwar dann zumal, wo ich immer gemerkt habe, die kostet etwa 50.000 Stutz. Und dann bin ich mir das mal anschauen und dann habe ich dort das Prospekt angeschaut und dann habe ich festgestellt, jetzt kostet es 65. Und plötzlich habe ich aber hinten noch ein Gläschen gekauft, froh auf Wasser, und dann habe ich einfach umgerechnet.
Jetzt höre ich dich ganz schlecht, bist du irgendwie mit deinem Handy nebeneinander schon gestanden?
Aha. Ja. Nein.
Ah, gut.
Nicht.
Okay.
Aber der Bart ist ein bisschen dran.
Ja, ist gut.
Nein, eben, und dann ist dort bei der, hat der geheißen, Kassige 65.000. Und dann habe ich aber hinten nachher gesehen, dass es heisst Franc Français.
Mhm. Was ja dann viel weniger ist.
Ja, was dann ein Viertel eigentlich ist, oder?
Ja,
ja. Und dann habe ich gerade so ein überlegt und ein das Konto angeschaut und gemerkt, ja, nein, jetzt kann ich ja die Schule gleich mal machen. Ich bin ja quasi 10 Jahre lang veräppelt worden und habe dann mit 30 innerhalb von kürzester Zeit habe ich dann die Schule angefangen, mit dem nächsten Kurs hat gerade angefangen.
Mhm.
Ja, und dann haben wir dort das Auto gebaut und dann haben wir Autosalon ausgestellt. Das war die Schule von Franco Sparo.
Zeigt mir nichts, aber das...
Ja, das ist so ein Autodesigner, der jedes Jahr in Genf wieder ausstellt.
Ja.
Und hat eben so eine, Schule, eine Spezialschule.
Jawohl.
Und, ja, da hat man das mal gelernt, wie man das so
wie man das könnte konstruieren.
Ja.
Also. Gut,
ja.
Und jetzt kommen wir aber nochmal auf deinen Traum. Dann hast du gefunden, so, und jetzt entwirf ich selber ein Auto.
Genau. Dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich selber etwas. Weil mit dieser Ausbildung alleine wirst du wahrscheinlich nicht irgendwie grossen Job bekommen, wenn du über 30 bist.
Mhm.
Dann habe ich gesagt, jetzt baue ich selber etwas.
Mhm. Wie lange bist du dran gewesen?
Wie lange bist du dran gewesen?
Ja.
7 Jahre das ganze Projekt gedauert.
Ganz allein oder mit anderen zusammen?
Hauptsächlich schon. Also ohne mich wäre das Projekt sowieso gängig gestorben. Und nachher mit der Zeit habe ich verschiedene Partnerfirmen dazu gesucht. Und eigentlich auch gefunden, bis zu 25 habe ich dafür gefunden. Und mich dafür hat da unterstützt. Zum Teil renommierte Firmen, mit Daily beliefert und ja, also grundsätzlich wäre das nicht schlecht rausgekommen. Ich hätte im Prinzip das Auto so weit hinbringen, dass ich das gerne auf den Autosalon hinstellen
konnte. Mhm. Also muss ich mir das jetzt vorstellen, dass du das einfach gezeichnet hast oder hast du schon ein Modell gegeben?
Nein, also die Karosserie habe ich komplett von Hand gefertigt. Die ist 1:1.
Also die gibt es schon?
Die gibt es, ja.
Die gibt es schon. Und all das, was dann auch ein Auto für uns ausmacht,
ja, also die ganzen Teile, die haben wir eben gesagt, also gut, es gibt gewisse Sachen, die, da weiss man, die kann man, und es gibt gewisse Sachen, da weiss man, das können andere besser.
Mhm.
Und so nach diesem Motto habe ich eigentlich im Prinzip geschafft.
Mhm.
Und
nachher ist der Traum zerplatzt. Weil, du hast am Anfang gesagt, dass niemand am Schluss dann rum war, um das wirklich zu finanzieren.
Ja. Also
was,
ich habe, ja.
Was hat das jetzt mit dir gemacht? Was hat, weißt, also wenn man merkt, jetzt hat man so viel Engagement und man will ja eigentlich Erfinder werden und man hat so viel Engagement investiert, vielleicht auch Geld und so, und es klappt nicht. Man steht jetzt quasi wieder am gleichen Ort wie vorher.
Ja, also ich muss sagen, ich habe eigentlich meinen Traum gelebt, wenn man das so will. Ich habe wenigstens mal das gemacht, wo andere Leute immer davon träumen, dass sie irgendetwas machen wollen. Ich habe es gelebt. Aber ich habe einen ziemlich höheren Preis dafür gezahlt, sage ich mal so. Weil also einiges an Geld habe ich drin investiert, einiges an Energie und einiges an Zeit.
Mhm.
Und in dieser Zeit hätte ich gleichzeitig auch studieren können und würde vielleicht heute an einem anderen Ort anstehen. Und beruflich, das kennt ja niemand an, wenn das nicht kannst dokumentieren in dem Sinn. Oder?
Ja.
Also, es ist ja kein Diplom, was ich
ja,
da gemacht
habe. Ja,
auch wenn ich da sehr, sehr viele Leute kennengelernt habe. Ja, was hat es mit mir gemacht? Ich habe einfach immer so lange daran weitergeschafft, bis ich mal irgendwie gesagt habe, ich wollte wenigstens mal eine Antwort haben von jemandem, der wirklich rauskommt, der wirklich kompetent ist. Und dann habe ich die von einem Vorstandsvorsitzenden von einem Automobilkonzern habe ich das mal bekommen, dass er das nicht wollte haben, weiter verfolgen, das Projekt. Und ja, dann ist natürlich schon einen Moment lang ein zusammen, eine Welt zusammengebrochen, oder? So ein paar Tage. Oder?
Yeah. Wir sind gleich am Ende. Die Musik läuft schon im Hintergrund. Also eben, das ist der Traum von dieser Karriere, ist nichts geworden. Darf ich dich einfach am Schluss noch schnell fragen, was du jetzt machst?
Momentan bin ich Limousinenchauffeur gestartet, aber ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Also.
Jetzt habe ich es nicht, akustisch nicht verstanden. Was machst du?
Limousinenservice gestartet.
Ja, okay. Und das gefällt dir jetzt?
Ja, grundsätzlich gefällt es mir.
Und aber Erfinder könnte man ja irgendwann gleich noch werden. Ich hoffe, dass du noch irgendwie auf diesen Spuren bleibst, weil ich finde es total spannend, wenn jemand so kreativ ist und irgendwo einfach auch die Idee hat und das umsetzt und Träume versucht umzusetzen, wie du das gesagt hast. Luki, danke vielmals,
dass du das angerufen hast.
Und alles Gute.
Merci.
Tschüss.
Ja, ciao.
Total spannend war, mit euch über das Thema zu reden, das plötzliche Ende der Karriere. Wir sehen uns in einer Woche wieder und dann das Thema «Du bist an meiner Seite». «Du bist an meiner Seite». Geschichte dazu, wer war das? Schöne Woche, macht's gut. Tschüss zusammen.
Nachtwach-Podcast von SRF 3 und Fernseh SRF 1.